Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, in unserem Format Back to the School. Ich habe heute ja wieder die Ehre, den Professor Dr. Hartmut Schröder hier zugeschaltet zu haben, aus via Zoom zu uns aus Berlin. Ganz herzlich willkommen, lieber Hartmut. Grüße dich. Ich möchte gern mit dir ein bisschen in die Gedankenhygiene reingehen. Das Wort hast du mir mal in einer anderen Sendung an den Kopf geworfen und ich dachte, oh, das Wort hat Potenzial. Über das müssen wir reden. Beginnen wir die Spiele. Hä? Der Professor Karl Hecht hat mir mal in seinem Buch mal geschrieben, drei Wörter, und ich habe das dann wirklich auch in der Schulwissenschaft mir auseinandergesetzt, der Psychosomatik, also die, wie der Körper auf den Geist reagiert, dann die Psychoneuroimmunologie, wie die Psyche auf das Immunsystem reagiert, und die Psychoneuroendokrinologie, wo der Körper auf das Hirn reagiert. So, und das ist Schulwissenschaft. Und alle drei Bereiche zeigen, dass die Wirkung am Körper zu sehen ist, aber die Ursache in der Psyche ist. Ich staune aber nur, dass man sehr wenig eigentlich sich bei Krankheiten mit dem Menschen auseinandersetzt, mit seiner Psyche, also die wahre Ursache des Problems.
Ja, da kann ich dir nur zustimmen, dass das einfach eine große Herausforderung in der Praxis der Medizin ist, dass der Patient, der Hilfe sucht, der unterstützt werden möchte, dass der teilweise sogar noch nicht einmal in der ersten Phase der Begegnung, in dem, was man so Anamnese nennt, dass der leider nicht hinreichend auf all diese Dinge angesprochen wird, die du hier genannt hast. Du hast mit Recht gesagt, gerade auch die Psychoneuroimmunologie mittlerweile auch in der modernen Wissenschaft, in der modernen Medizin angekommen. Es gibt Lehrstühle. Ich erinnere hier besonders an den Lehrstuhl von Professor Schubert in Innsbruck mit einem eigenen Labor auch für Psychoneuroimmunologie mit großartigen Studien. Das ist also wirklich nicht nur angekommen in der Medizin und in der Wissenschaft, sondern, und du weißt, ich bin immer medizinhistorisch interessiert, es ist eigentlich in der Heilkunde seit Tausenden von Jahren auch bekannt. Der große Hippokrates hat das eigentlich schon so ausgedrückt, dass es eigentlich keine Krankheit gibt, die nicht auf bestimmte Art und Weise auch von der Psyche, also von unserem Geist beeinflusst ist. Und in der Geschichte der Medizin gibt es viele, viele Beispiele von großen Ärzten, die das auch so nicht nur wahrgenommen haben, sondern das praktiziert haben. Heute haben wir das Problem, dass wir von der Tradition teilweise abgeschnitten sind. Ja, viele wissen überhaupt nichts mehr über die Geschichte der Medizin oder sehen das, was vorher war, allenfalls als Vorgeschichte der heroischen Phase der Medizin an, wo man dann seit dem 19. Jahrhundert Anästhesiologie und so weiter, man kann operieren, wo man dann allenfalls mal schmunzelnd sich erinnern kann, wie komisch Medizin dann früher war. Ich finde das nicht so ganz in Ordnung. Und deswegen ist es so, dass wir viele Dinge neu entdecken müssen, die es eigentlich schon gibt. Und das ist, glaube ich, vor allem im Hinblick eben auf die Psychoneuroimmunologie der Fall, wo jetzt in den letzten 20, 30 Jahren ein Wissenschaftszweig innerhalb der Medizin entsteht, der sehr viel empirisch arbeitet, der im Labor arbeitet, der vieles nachweisen kann, was du am Anfang ja auch schon gesagt hast. Wobei aber eben vergessen wird, dass es die Erkenntnisse ohne bildgebende Verfahren schon sehr lange gibt. Nicht nur Hippokrates, ich möchte jemanden nennen, der mir sehr am Herzen liegt. Du weißt, Alexander, ich bin ja lange an der Uni als Professor tätig gewesen im Bereich der therapeutischen Kommunikation. Ich hatte bis zu meiner Emeritierung im Frühjahr des Jahres den Lehrstuhl für Sprachgebrauch und therapeutische Kommunikation. Und da war es für mich ja auch immer wichtig, sozusagen in einem Satz vielleicht mal darauf hinzuweisen, was therapeutische Kommunikation sein kann. wo viele dann, die von Kommunikation nicht viel verstehen, innerhalb der Medizin meinten, na, das, was der da macht, das sind ja so Soft-Faktoren, ja, dass der Arzt eben auch noch nett sprechen kann, ein bisschen Smalltalk machen kann und dann das Wort therapeutisch dabei übersehen hat. Und therapeutisch bedeutet ja, dass Kommunikation dann auch einen therapeutischen Effekt haben kann. Dass wir also durch die Art und Weise, wie wir sprechen, wie wir einander zuhören, welche Worte wir benutzen, unmittelbar in auch körperliche Dinge des anderen eingreifen können. Und ich habe mir da mal vor vielen, vielen Jahren einfach einen schönen Satz zugeordnet für den Bereich der therapeutischen Kommunikation von einer wirklichen Autorität. Du weißt, wie wichtig Autoritäten manchmal sind, gerade in den Bereichen, wo man nicht unbedingt jetzt mit eigenen Studien, mit Empirie aufwarten kann. Und ich habe da einen Satz herausgenommen, der sich zunächst einmal etwas merkwürdig anhört. Ich sage ihn mal. Der Satz lautet, es ist der Geist, der sich den Körper baut. Ich wiederhole ihn nochmal, weil er so wichtig ist. Es ist der Geist, der sich den Körper baut, nicht umgekehrt. Und wenn man dann überlegt, von wem kann dieser Satz sein? Er ist von einem Arzt und von einem Literaten, also von einem sehr bedeutenden deutschen Schriftsteller, der auch mit der Schweiz einiges zu tun hat. Das ist vielleicht jetzt auch die gute Nachricht, wenn wir beide miteinander sprechen. Du weißt, wer es ist, ja? Es ist Friedrich Schiller. Mhm. Schiller, den wir eigentlich nur als Schriftsteller kennen, war eigentlich, bevor er Schriftsteller wurde, Arzt. Mhm. Er hat auch eine medizinische Doktorarbeit geschrieben und er war jetzt nicht unbedingt Arzt, der so für das Psychosomatische vielleicht steht. Er war nämlich Militärarzt in Baden-Württemberg, bevor er das Land dann verlassen hat, gerade weil er eben auch etwas anderes machen wollte. Im Wallenstein lässt er den Wallenstein auch diesen Satz sagen, es ist der Geist, der sich den Körper baut. Und auch in seiner medizinischen Doktorarbeit gibt es da durchaus Hinweise dazu. Wie kann er das meinen? Wie kann er so eine Meinung vertreten als Arzt und dazu noch als Arzt, der sich auch mit dem Groben beschäftigte? Und das ist im Grunde genommen das Aufgabengebiet der therapeutischen Kommunikation, was jetzt die Geisteswissenschaften betrifft, und der Psychoneuroimmunologie, was die Medizin betrifft, dass man das sozusagen nachweisen kann. Wir können jetzt in der Geisteswissenschaft, und da beziehe ich mich natürlich auf Wilhelm von Humboldt, ja, als einen ganz großen Forscher im Bereich der Sprache, im Bereich der deutschen Sprache.
Der war in der Charité in Berlin, oder?
Ja, in Berlin, ja. Sein Bruder Alexander von Humboldt ist eher der Naturforscher. Ja. Und der Wilhelm von Humboldt hat sich eben sehr stark mit Sprache und eben mit Geist beschäftigt. Ja. Und der hat dann auch darauf hingewiesen, dass eigentlich der Geist in das Körperliche über die Sprache kommt. Da gibt es so eine schöne Stelle bei ihm, die mich auch fasziniert hat. Das heißt, wir holen den Geist über die Sprache auch in unseren Körper hinein, wo er sich dann manifestiert und wo dann der Satz von Schiller auch durchaus verständlich wird. Also dieser Gedanke Geist und Körper, dieser Zusammenhang zwischen Geist und Körper war im 19. Jahrhundert auch bei den meisten Ärzten noch relativ klar. Dann gab es aber die naturwissenschaftliche Wende und es änderte sich eben das Bild vom Menschen, dass man durch das, was man diesen kartesischen Schnitt nennt, ja, das Unterteilen und das Ausblenden des Geistigen, dass man dann irgendwann in der Medizin aus Gründen, die man verstehen kann, ja, die aber letztendlich auch reflektiert werden müssen, dass man der Meinung war, das Körperliche ist das Entscheidende, weil das Geistige sich irgendwo so schlechter erfassen lässt. Und dann beginnt eben dieses Zeitalter der Medizin, die wir heute als Schulmedizin nennen, wo eigentlich das Geistige fast keine Rolle spielt, sondern das Körperliche entscheidend ist. Natürlich gibt es auch schon in dieser Frühzeit der Schulmedizin Fächer wie Neurologie, auch Psychiatrie. Und das ist aber dann wieder so eine Art Arbeitsteilung, dass die Medizin dann das, was nicht in das Körperliche so passt, ausgliedert in ein eigenes Fach Und da ist natürlich das Gehirn auch wieder als etwas Körperliches im Brennpunkt. Und ich finde das dann ganz wunderbar, wie später Ture von Uexküll, der ja im deutschen Sprachraum die Psychosomatik begründet hat, wie der dann in einem Satz das so schön reflektierend bezeichnete. Er sagte, das Problem eigentlich in unserer Zeit, das kommt so aus den 50er, 60er Jahren des letzten Jahrhunderts, wo er das gesagt hat, das Problem unserer Zeit liegt darin, dass wir Ärzte haben für Körper ohne Geist und auf der anderen Seite Ärzte für Geist, für Menschen mit Geist, aber ohne Körper.
Ja, ja.
Das heißt, diese Trennung ist das Schlimme. Und das kennen viele Patienten ja auch. Wenn dann irgendetwas körperlich im Labor findet man nichts und trotzdem gibt es Störungen und ein Leid, was erfahren wir, Symptome, ja, dann werden die eben zum Psychiater geschickt oder vielleicht zum Psychologen, und der kümmert sich dann darum, sozusagen als letzte Möglichkeit. Und das wollte Ture von Uexküll nicht, sondern er war einer der Ersten, der das wirklich sehr, sehr gut auch nachweisen konnte, dass es diese Wechselwirkungen gibt. Und er war auch der Meinung, dass man nach Möglichkeit jetzt nicht eine neue Fachrichtung einrichten sollte, eben die Psychosomatik, wie das dann später erfolgt ist, sondern ich glaube, eines seiner Hauptziele bestand wirklich darin, dass alle Ärzte und Therapeuten etwas von Psyche und Psychosomatik verstehen, dass es also nicht ausgegliedert wird. Und das finde ich eben auch sehr entscheidend.
Mhm, auch
glücklicherweise gibt es eben heute die Psychoneuroimmunologie und weitere Entwicklungen, wo das nicht nur bestätigt wird, sondern wo wir dann auch ganz wichtige Impulse bekommen, was das Therapeutische betrifft.
Du hast so ein schönes Schiller-Zitat. Ich habe auch noch eine schöne Geschichte. Vielleicht gefällt die dir auch. Und zwar unterhält sich die eigene körperliche Seele mit dem Körper und die Seele jammert und sagt, weißt du, Körper, ich kann machen, was ich will. Er hört nie auf mich. Und dann sagt der Körper zur Seele, du, kein Problem, sag's mir, auf mich hört er.
Genau. Das ist, ich finde das sehr schön. Ich glaube, das ist ein Gedicht. Ja, ich habe jetzt den Verfasser auch nicht parat. Mhm. Wir hatten das teilweise mal auch in unserer Praxis dann im Wartebereich aufgehängt, dass Patienten sich schon so ein bisschen darauf einstimmen können. Und ich glaube, damit verbunden ist ja auch das, was man oft erfährt, ohne das jetzt zu übertreiben, dass Krankheiten zu uns kommen und in gewisser Hinsicht ja auch eigentlich kommunizieren können, ja, dass eine Krankheit oder Symptome uns vielleicht auch etwas sagen wollen, ja, dass es also nicht aus heiterem Himmel kommt, sondern dass es eine Situation gibt, die dazu führt, dass dann eben ja, der Körper vorangehen muss, dass wir es überhaupt hören. Mhm. Ich möchte auch noch einen schönen Satz, den ich immer gerne auch Patienten sage, nennen. Der ist von Lisa Rankin. Ich glaube, du kennst sie auch.
Ja,
das
ja.
ist eine amerikanische Ärztin, die dieses wunderbare Buch Mind Over Medicine geschrieben hat. Mind Over Medicine ist auch der deutsche Titel. Da musste ich nachdenken, warum macht sie auch im deutschen Titel das englische Mind Over Medicine. Aber wenn wir mal überlegen, wie würden wir das im Deutschen ausdrücken? Geist über Materie würde sich fast schon so ein bisschen wieder esoterisch anhören. Ja. Und es ist ein großer Verlag, in dem das Buch von ihr erschienen ist in deutscher Sprache. Die haben sich wahrscheinlich ganz bewusst für den englischen Titel entschieden, bezeichnen dann aber im Untertitel, worum es geht. Und da geht es eben gerade darum, solche Dinge wie Placebos, Nocebos in der Medizin auch zu verstehen. Und diese Lisa Rankin hat das mal so ausgedrückt, dass der Körper am Anfang noch flüstert. Und sie sagt, wenn wir das Flüstern des Körpers nicht hören, dann beginnt er an zu schreien. Das heißt, es bleibt anderes übrig. Und das kann dann ziemlich unangenehm werden.
Aber das kennen wir ja aus dem Leben, oder? Wir haben ja alle mal irgendwo eine Kreuzung erlebt und ein Schicksal erlebt, einen tiefen Fall erlebt, wo wir uns wieder aufstehen und sagen, oh ja, ich habe es gesehen, habe es gemerkt, war nicht gut. He?
Das kennen wir alle gut, ja. Und darum ist es ja so wichtig, damit haben wir ja auch angefangen, diese mentale Hygiene oder Psychohygiene, es gibt viele, viele Wörter dafür, dass wir sozusagen uns nicht nur täglich körperlich reinigen, ja, waschen, duschen, die Zähne putzen, sondern dass wir auch für unseren Geist, für unsere Psyche etwas tun. Und das jeden Tag durch Rituale, das ist heute ja über die Verbreitung von Meditation für fast alle zugänglich und auch erfahrbar. Mhm. Da gibt es viele, viele gute Angebote. Mhm. Und
also nicht die Tagesschau schauen und nach der Tagesschau ins Bett gehen, das ist nicht der richtige Ansatz, gell?
Genau. Da hätten wir gleich wieder ein neues Wort, ja, das es mittlerweile auch schon gibt, die Medienhygiene. Ja. Die Medienhygiene hat auch etwas mit dieser Psychohygiene zu tun. Das bedeutet, dass ich eben auch bewusst und achtsam mit Medien umgehe, dass ich zum Beispiel in keiner Weise mir das antun sollte. Das ist nicht gut für meine Gesundheit. Vor dem Schlafengehen, gerade jetzt zu Corona-Zeiten, nochmal Nachrichten zu hören, sozusagen Angst mit ins Bett nehmen. Wir sollten nochmal daran erinnern, das Wort Hygiene, das geht ja auf das Altgriechische zurück, auf einen Frauennamen Hygieia, das ist die Tochter des Asklepios. Und Hygieia steht eigentlich, der Asklepios hatte ja zwei Töchter, Panakeia und Hygieia. Und die Hygieia steht für den gesunden Lebensstil, das heißt für Gesundheit. Die Panakeia, die andere Tochter von Asklepios, die steht für Heilmittel, also für Arzneimittel, Naturheilmittel im Grunde genommen. Die kennt sich aus mit Kräutern, darum ist die ja auch für unsere Apotheker immer noch die Schutzpatronin. Die Hygieia aber war lange ein bisschen in Vergessenheit geraten und im 19. Jahrhundert wurde sie dann natürlich auch wiederentdeckt und mit dem Wort Hygiene verbunden. Wenn wir jetzt aber an die Bedeutung nochmal denken, wenn sie die Göttin für die Gesundheit, für einen gesunden Lebensstil ist, dann bedeutet Gesundheit wirklich Körperhygiene auf der einen Seite und auf der anderen Seite diese Geisteshygiene, diese Psychohygiene, vielleicht sogar Seelenhygiene. Und die ist mit vielen, vielen anderen Dingen verknüpft. Und das ist jetzt so das Entscheidende, dass sie uns auch wieder lehrt, jeder kann da selber für sich etwas tun. Das heißt, ich kann zum Beispiel als Patient nicht mit der Erwartung in eine Praxis kommen, dass der Arzt mir ein Rezept für Körperhygiene gibt. Oder gibt es das in der Schweiz? Nein. Ich glaube nicht, ja. Da würde dann stehen, einmal duschen oder Zähne putzen und vielleicht bekomme ich auch noch die Mittel, die ich dafür brauche, in der Apotheke. Das ist etwas, was nicht zu einem Rezept gehört. Genauso kann der Arzt natürlich jetzt Geisteshygiene nicht verschreiben. Wobei ich ein bisschen der Meinung bin, dass das irgendwie vielleicht an der Stelle anders als bei der Körperhygiene doch kann, indem er einfach den Patienten dafür sensibilisiert. Dass er wirklich mal vielleicht auch den Patienten so eine Erfahrung machen lässt, ja, wie wichtig das ist, dass man für die Psychohygiene etwas tut, wie wichtig das ist, wie man auf bestimmte Dinge schaut und wie wichtig das zum Beispiel jetzt in unserer aktuellen Zeit ist, dass wir eben vielleicht ähnlich wie auf der körperlichen Seite, wo ich dann manchmal sage, jetzt wäre mal eine Phase des Fastens gut, des Fastens, was Nahrung betrifft, dass ich das dann ausdehne auf die Medienhygiene und sage, jetzt steht Medienfasten an. Oder Medienfasten, wie beim Intervallfasten, hat auch bestimmte Rhythmen. Das heißt zum Beispiel, dass ich mir sage, zwischen 19 Uhr abends und 9 Uhr morgens mache ich Medienfasten.
Ja, verstehe das schon.
Ich glaube, das wäre ein wichtiger Schritt im Moment.
Ich möchte nochmals zurück zu diesen neuen schulmedizinischen Ausrichtungen, wo für mich einfach eine unglaublich wegweisende, zukunftsweisende Schritt ist hinsichtlich Ursachentherapie und nicht einfach nur Wirkungstherapie. Und da frage ich mich, eigentlich müssten wir noch eine Psychoneurokardiologie haben oder eine Psychoneuroonkologie, aber das gibt's noch gar nicht, oder?
Also es gibt schon sowohl die Psychoonkologie als auch jetzt in den letzten Jahren im Entstehen begriffen die Psychokardiologie, weil man über die Zusammenhänge ja weiß. Die sind relativ gut erforscht und auch dokumentiert. Die Psyche spielt eben ein wesentliches Element, nicht nur bei der Entstehung von Krankheiten, sondern natürlich dann auch bei der Gesundung, also auf beiden Gebieten. Allerdings sind diese Wissenschaftsbereiche im Moment eher auf Anwendungen bezogen. Das heißt, Psychoonkologen werden heute ja sogar ausgebildet, die beschäftigen sich eben direkt mit Patienten auch. Ich finde das sehr, sehr wichtig. Aber sozusagen anders als in der Psychoneuroimmunologie, wo man wirklich auch Lehrstühle hat, gibt es, was Forschung betrifft, glaube ich, in der Psychoonkologie relativ wenig. Noch weniger in der Psychokardiologie, weil das ist natürlich jetzt wieder mit dem Modell von Medizin auch verbunden. Das ist in dem Sinne jetzt nicht Hardcore-Medizin und in Kliniken gibt es jetzt wahrscheinlich keine Station, also keine Betten für die Psychoonkologen oder Psychokardiologen. Mhm. Und das ist heute das A und A.
Aber es zeigt einen Trend, oder? Es zeigt eine Tendenz hin in die Verkomplettisierung, in die Ganzheitsmedizin wieder zurückzukommen, oder?
Ja, das glaube ich auch. Ja, und da waren für mich persönlich in meiner Entwicklung ganz wichtige Etappen, zum Beispiel die sogenannte integrierte Medizin. Das ist ein Wort von Ture von Uexküll noch. Und die integrierte Medizin war dann praktisch das, was wir heute auch Psychosomatik nennen. Eine Medizin, die diese Trennung, die der Ture von Uexküll angeprangert hatte, auch aufheben möchte. Mhm. Integrierte Medizin ist durchaus relativ gut verbreitet. Es gibt diese Ture von Uexküll Akademie im Internet mit einer tollen Webseite auch. Dann später, und das hat mit der integrierten Medizin zunächst gar nichts zu tun, gibt es ja die sogenannte integrative Medizin. Die integrative Medizin versucht jetzt auch die Naturheilverfahren und andere komplementärmedizinische Verfahren mit in den Kanon der Hochschulmedizin zu nehmen, was zunehmend auch gelingt, ja, muss man auch sehr positiv sehen, denke ich. Es gibt fast keine medizinische Fakultät mehr, die nicht zumindest eine Abteilung für integrative Medizin hat. Mein Problem, was ich im Moment sehe, ist aber, oder was ich habe, dass diese Entwicklungen so unabhängig voneinander teilweise gelaufen sind. Eigentlich wäre es doch sinnvoll, wenn man sagt, wir wollen eine integrierte Medizin, also Psyche und Psyche, Geist, Körper, ja, im Sinne auch der Psychosomatik. Mhm. Und die wollen wir dann noch koppeln, sowohl mit der modernen Schulmedizin als auch mit der modernen Komplementärmedizin und mit den traditionellen Naturheilverfahren.
Das wär's, oder?
Wow. Ja, und ich setze jetzt noch eins drauf, Alexander. Ja. Das sind die Wörter mit Inte am Anfang, ja, also integriert, integrativ. Und dann gibt's ja auch noch die integrale Medizin, klar, also im Sinne jetzt von Ken Wilber auch die vier Quadranten, wo auch die spirituelle Dimension dann dabei ist. Mhm. Und das wäre so mein Wunsch für die Zukunft, dass diese drei, die alle für sich schon unglaublich innovativ sind und sehr viel dazu beigetragen haben, dass sich Heilkunde in unserer Zeit so verändert hat, wenn die drei noch Hand in Hand gehen würden, dann hätten wir etwas, was wirklich sehr, sehr mächtig ist. Mhm. Und da ist für mich dann ein letzter Gedanke noch, wenn in diesem Weg, in diesem neuen Weg, und das sagt die Psychoneuroimmunologie, glaube ich, auch so ganz klar, wenn es dann noch gelingen würde, dass Medizin als sowohl Objekt der eigenen Erkenntnis auch als auch im Sinne von Objekt im Handlungsbereich nicht sich so sehr auf Krankheit, sondern auf den kranken Menschen beziehen würde und dem kranken Menschen auch ein eigenes Expertentum zuschreibt, der ist ja Experte für sich selbst.
Klar, ja, ist ja auch der Einzige, der ihn selbst heilt, oder?
Der Einzige, der wirklich weiß, was mit ihm los ist, ja, wie das körperlich und psychisch vielleicht zusammenhängt, ja. Und der Einzige, der dann wirklich das, was wir Geisteshygiene nennen wollen, der das auch praktizieren kann. Mhm. Das heißt, der muss auch anders gesehen werden. Also wenn diese drei Richtungen zusammenkommen und diese, ich sage es mal, wirklich radikale Patientenorientierung erfolgt, die letztendlich dann dazu führt, dass wir nicht mehr von Patienten sprechen müssen, weil er nicht mehr der Duldende oder der Leidende ist.
Ich möchte mir ganz herzlich bedanken für dieses tolle Gespräch. Ich denke, zusammenfassend ist es doch für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer doch auch spannend zu wissen oder zu hören, dass heutzutage eigentlich die geistige, die seelischen Komponente in die Krankheitsfindung oder in die Genesung eine wesentliche Rolle spielt und dass das anerkannt ist. Und für uns selbst müssen wir uns auch sagen, wir müssen akzeptieren, dass wir weit, weit mehr sind als nur ein reiner Körper. Und dieses Denken, das ist wirklich altes Denken, das sollte man wieder loslassen und sagen, nein, wir Menschen sind viel, viel mehr. Wir sind ein unglaublich schöpferisches Wesen und auch selbst über unsere Psyche verantwortlich für unsere Gesundheit. Das stimmt so, oder?
Das stimmt so, ja. Wir können uns selber krank machen, aber wir können uns vielleicht auch selber gesund machen. Hm.
Herzlichen Dank, lieber Hartmut. Und Ihnen auch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, danke fürs Zusehen. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Bis ein anderes Mal. Auf Wiedersehen miteinander. We'll be right back.